Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Mein Name ist Dieter Gavora. Ich komme von der Universität Kassel und bin auch Mitglied im COPRA-Vorstand. Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, heute Abend das erste Podium zu moderieren. Und vielleicht zur Einführung noch. Die Organisatoren haben sich ja wie immer viel vorgenommen für den runden Tisch. Wir haben hier immer mehrere Spagate irgendwie zu bewältigen. Das eine ist der Spagat zwischen Menschen aus der Entwicklungszusammenarbeit und hochqualifizierte Referenten. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite Menschen, wir haben es gerade gehört, die vielleicht anfangen, zu Brasilien zu arbeiten. Aber das machen wir schon seit 20, 25 Jahren und kriegen wir gut hin. Auch die Sprachbarriere müssen wir bei jedem runden Tisch überwinden, die bei dem runden Tisch noch ein bisschen schwieriger ist wie sonst, weil wir 6 Referenten haben aus Brasilien. Also alle Zweisprachigen sind natürlich gefordert, da aktiv zu unterstützen. Aber auch das kriegen wir seit 20 Jahren eigentlich gut hin. Wir haben uns aber auch mit dem Thema traditionelle Völker und Gemeinschaften etwas aufgeladen, wo wir denken, wir müssen auch einen Spagat machen. Zum einen werden wir natürlich wieder, wie bei jedem runden Tisch, viel Kritik an brasilianischer Regierung hören. Wir werden viel Kritik hören an ökonomisch mächtigen Gruppen, an Agrobusiness, an Polizei und anderem, die ihre Macht ausspielen zu Lasten eben traditioneller Völker und Gemeinschaften. Und das fordert uns hier in Deutschland natürlich herauf zur Solidarität. Das sind die Alltagsnotwendigkeiten der Solidarität, mit denen wir eigentlich auch schon seit 20, 25 Jahren und noch länger beschäftigt sind. Darüber hinaus, und jetzt kommt der Spagat, denken wir aber, dass traditionelle Völker und Gemeinschaften auch andere Zukunftsvisionen eröffnen, über die es sich deutlich lohnt, nachzudenken. Wir haben uns also viel vorgenommen für den runden Tisch. Als Aufgaben kann man vielleicht 3 definieren. Die erste vielleicht kurzfristig. Das, was wir kurzfristig vorhaben, ist, jeder sollte am Sonntag nach dem Mittagessen verstanden haben, was sind traditionelle Gemeinschaften. Das ist eine Vokabel, die man hier oft in den Raum wirft und man wird mit viel Unverständnis noch angeschaut. Povos indígenas kennt jeder, ne? Quilombolas, mais ou menos. Aber traditionelle Gemeinschaften ist noch ein Begriff, wo man noch sehr viel zu erklären muss. Also die erste Aufgabe wird sein, beim runden Tisch kurzfristig zu erklären, wer sind traditionelle Gemeinschaften und was wollen die eigentlich? Die zweite Aufgabe, sagen wir mal, das ist eine mittelfristige Herausforderung. Wir wollen möglichst auch erkennen hier bei dem runden Tisch, dass traditionelle Völker und Gemeinschaften strategische Partner sind, ne, für die Entwicklungszusammenarbeit hier in Deutschland, mit denen man langfristig zusammenarbeiten muss, um eben zu anderen Entwicklungs- oder Zukunftsvisionen zu kommen, jenseits dessen des Neoliberalismus oder der allgemeinen Entwicklungsverständnis. Und die dritte Herausforderung, sagen wir mal, das ist eine langfristige Herausforderung, ist dieses Thema an anderen Stellen zu verankern. Wie Sie wissen, findet nach dem runden Tisch unmittelbar im Anschluss eine zweite wichtige Konferenz statt. Das ist die Klimakonferenz in Paris. Und die Reihenfolge stimmt schon. Die erste wichtige Konferenz, die wichtigere, findet hier in Höchst statt, ne, und die zweite findet dann in Paris statt. Und dort wird sehr viel diskutiert worden, ne, über CO2-Reduzierung, über Klimageschachere, über Verschmutzungsrechte und ähnliches, um irgendwie effizienter zu wirtschaften und den Klimawandel in den Griff zu kriegen. Fast vollkommen aus dem Auge verloren ist dahingegen, dass wir natürlich auch Gruppen brauchen, die Nachhaltigkeit leben und ohne die wird es nicht funktionieren. Und die Organisatoren dieses runden Tisches sind ziemlich der festen Überzeugung, dass wir mit den traditionellen Völkern und Gemeinschaften, ich habe es mal genannt, gesellschaftliche Subjekte der Nachhaltigkeit haben. Und das langfristige Ziel ist es natürlich, dass diese Subjekte der Nachhaltigkeit, traditionelle Völker und Gemeinschaften, sind nicht die einzigen, ne? Aber sie sind wichtige Akteure darin, ne? Dass die eine Rolle spielen international in der Nachhaltigkeitsdebatte. Und das heißt ja auch, sie müssen eine sehr viel wichtigere Rolle spielen in der Klimadebatte, die sie derzeit nicht haben. Wie gesagt, das ist das langfristige Ziel. Wir haben uns also eine ganze Menge vorgenommen und wir sind aber gute Dinge, dass wir das alles schaffen. Um den ersten Punkt auf dieser Liste abzuarbeiten, haben wir Adherwald Costa Filho eingeladen. Nicht zufällig, sondern sehr gezielt haben wir uns um ihn bemüht und wir sind sehr dankbar, dass er Zeit gefunden hat und auch Interesse gefunden hat, hier in Höchst bei uns teilzunehmen. Adherwald hat Ethnologie studiert und hat einige Jahre, die ersten Berufsjahre, mit indigenen Völkern gearbeitet, hat sehr lange mit den Chavante gearbeitet, in Masso Grosso, aber auch mit den Parisi und anderen indigenen Gruppen. Danach hat er promoviert und hat promoviert über die Quilombolas in Grupo Urbano. Das ist eine Gruppe von Quilombolas, ne, in Minas Gerais. Und warum wir ihn vor allem uns um ihn bemüht haben, ist, weil er von 2004 bis 2010 die Nationale Kommission für traditionelle Völker und Gemeinschaften koordiniert hat. Die nationale Koordination ist das wichtigste nationale Gremium für diese Gruppen. Unter seiner Koordination wurde zum einen eine nationale Politik entwickelt und zum zweiten wurde auch das Dekret 6040 geschrieben, entwickelt. Dieses Dekret, was 2007 vom Lula unterschrieben worden ist, ist ein Meilenstein für traditionelle Gemeinschaften in Brasilien und es ist sogar ein Meilenstein für traditionelle Gemeinschaften weltweit. Es dürfte wahrscheinlich das erste Dekret sein, was nicht nur indigene Völker, Quilombolas oder nationale Minderheiten schützt, sondern einen gewissen, natürlich unzureichenden Schutz noch auch für traditionelle Gemeinschaften kreiert. Es ist wesentlich von ihm mitformuliert worden. Und Adherwald Costa ist einer der wenigen, ich weiß nicht, ob es der einzigste ist, auf jeden Fall einer der ganz wenigen Menschen in Brasilien, die alle 27 Kategorien, die in dem Glossar von Brasilicum aufgeführt sind, kennt, besucht hat, in ihren Territorien auch besucht hat. Also er ist ein Kenner. Ich glaube, das ist eindeutig, wir freuen uns, dass er hier ist. Er lehrt heute an der UFMG in Belo Horizonte. Weil der Mann so viel weiß, haben wir ihm eine ganz einfache Aufgabe gestellt. Er soll uns erklären, ja, sonst wird es zu kompliziert, ne? Wir haben ihm einfach die Aufgabe gestellt, er soll uns erklären, wer sind traditionelle Gemeinschaften und was sollen die, ne? Adherwald, wir freuen uns, dass du hier bist, ne? Und du hast das Wort.
Muito boa noite.
Ja, guten Abend von meiner Seite. Zunächst mal herzlichen Dank für die Einladung zu diesem runden Tisch. Ich freue mich sehr und es ist mir natürlich auch eine Ehre, hier euch sprechen zu können über ein Thema, das mir sehr viel bedeutet. Aus unterschiedlichsten Gründen. Dieter hat natürlich furchtbar übertrieben bei meiner Vorstellung. Ich weiß viel, alles weiß man nie und man weiß nie genug. Die Aufgabe, die ihr mir gestellt habt, ist also eine schwierige Aufgabe, eine große Herausforderung, auch für mich, da die traditionellen Gemeinschaften in Brasilien äußerst unterschiedlich sind, äußerst verschieden sind. Es gibt einige, sagen wir, gemeinsame Nenner oder Elemente, die wir bei vielen von ihnen finden und die deswegen zu ihrer Definition beitragen können, damit wir verstehen, wer das denn ist und was das denn nun sein mag. Eine traditionelle Gemeinschaft. denke, ich sollte vielleicht mit einigen einleitenden Bemerkungen beginnen. Viele dieser Gemeinschaften sind noch gar nicht sichtbar geworden. Sie haben keine eigene wirtschaftliche Bedeutung, sie haben keine eigenen Ländereien. Sie werden weitgehend ausgeschlossen von der brasilianischen Gesellschaft, sodass man ihrer gar nicht gewahr wird. Zweitens, viele der Umweltkonflikte Brasiliens sind das Ergebnis der Invasion ihrer Ländereien. Diese Probleme entstehen also, weil die Menschen keinen Zugang mehr zu ihren traditionell genutzten natürlichen Ressourcen haben. Das hat Auswirkungen auf ihre Lebensweise, auf ihre Livelihood. Sie verlieren ihre Bindung an ihr Land. Das Land wird geteilt durch Invasoren, durch Eindringlinge und macht ihnen das Leben auf ihren Ländereien schwer. Auf ihrem Land vielleicht besser. Viele dieser Konflikte sind das Resultat des Entwicklungsmodells, Monokulturen, Großgrundbesitz, Großprojekte, Bergbau, Abbau von Bodenschätzen und auch des Umweltschutzes. Das muss man sich auch vor Augen führen, dass die Nationalparks oder auch die Umweltschutzgebiete der Bundesstaaten natürlich nicht im luftleeren Raum gegründet werden, sondern dass dort Menschen leben. Menschen diesen Wald oder diese Naturräume leben, bewirtschaften. Menschen, die dort tätig sind und die dort ihren angestammten Lebensraum haben und dessen natürliche Ressourcen schon seit langem nutzen. Das ist also ein Paradox. Diese Gruppen, diese traditionellen Gemeinschaften, haben zum Erhalt dieser Lebensräume beigetragen und werden nun durch die Ausweisung von Umweltschutzgebieten, Nationalparks, also durch Umweltinteressen betroffen und im schlimmsten Fall sogar aus ihren angestammten Lebensräumen vertrieben, da man ihnen zum Teil verbietet, diese weiterhin wirtschaftlich zu nutzen, wie sie das ja über Jahrzehnte, Jahrhunderte getan haben. Auch die Anführer dieser traditionellen Völker und Gemeinschaften, die wirklichen Führungspersonen, sind ständig bedroht, da ihr Engagement, da ihre Tätigkeit vorherrschende und machtvolle Interessen bedroht. Diese Ländereien und dieses Land gilt es abzugrenzen oder zunächst einmal als solches zu erkennen. Auch in diesem Bereich, wir stützen sie natürlich, auch wir, die wir ihnen dabei helfen, als Ethnologen, als Anthropologen, sind immer wieder bedroht, werden immer wieder bedroht, Gegenstand von Bedrohungen, Drohanrufen und Ähnlichem seitens derer, die sich diese Ländereien aneignen wollen. Traditionelle Gemeinschaften sind kein Randphänomen in Brasilien. Indigene Völker, heute 896.000 Menschen, etwa 0,5% der brasilianischen Bevölkerung, 305 verschiedene Völkerethnien, 274 Sprachen, die bewohnen insgesamt 110 Millionen Hektar. Quilombolas, dazu später auch mehr, 2 Millionen, man schätzt, es gibt noch keine wirkliche Volkszählung, wie viele Menschen als Nachfahren entlaufener, entflohener Sklaven in ehemaligen Wehrdörfern und deren Regionen leben. Seringueiros, also die Kautschuksammler, 36.850 Menschen, 3 Millionen Hektar werden von ihnen bewirtschaftet. Oftmals üben sie nicht nur eine Tätigkeit, nämlich das Kautschuksammeln aus, sondern sammeln des Weiteren auch Paranüsse oder andere Nüsse des Waldes. In diesem Bereich, wenn man diese beiden Kategorien zusammensieht, sind wir bei 815.000 Menschen, die insgesamt 17 Millionen Hektar Land beleben, bewohnen und bewirtschaften. Babassu-Nussknackerin, 2 Millionen, das ist eine Nussart, eine Palmfrucht im Norden Brasiliens, vor allem im Norden Brasiliens. Wir gehen davon aus, dass 2 Millionen Menschen in diesem Wirtschaftsraum der Quebradeiras, also der Paranus, der Babassu-Nussknackerin leben. 18 Millionen Hektar werden von ihnen bewirtschaftet. Viele von ihnen sind auch betroffen von großen Wasserkraftvorhaben, Staudämmen. Wir gehen also davon aus, dass 1 Million Menschen von ihrem Land vertrieben worden sind aufgrund von großen Wasserkraftvorhaben. Natürlich sind die zum Teil auch Mitglieder der traditionellen Gemeinschaften. Wer von einem solchen Wasserkraftwerk betroffen ist, der ist nicht automatisch ein Mitglied einer traditionellen Gemeinschaft. Es können auch Kleinbauern sein oder Flussuferanwohner. Da gibt es also auch Schnittmengen. So sie diesen traditionellen Gemeinschaften zuzuordnen sind, sind sie sowohl betroffen als auch Mitglied einer traditionellen Gemeinschaft. Da muss man genauer hinschauen. Also nicht alle Betroffenen von Staudammprojekten sind zugleich auch traditionelle Mitglieder traditioneller Gemeinschaften. Wenn die Menschen in der Region eines solchen Stausees seit Generationen leben und einer bestimmten Wirtschaftsform nachgehen, dann kann man davon ausgehen, dass sie dieses Land traditionell bewohnen. Sie haben zum Teil das auch über die Landreform erringen können und würden dann, wenn sie dort seit vielen Jahrzehnten arbeiten, natürlich auch als traditionelle Gemeinschaften gelten. Andere wiederum, die vereinzelt und versprengt in verschiedene Regionen Brasiliens zugewandert sind, individuell mit einer oder wenigen Familien, da würde man sagen, das sind Leute, die dort im Zuge der Agrarreform angesiedelt sind, die allerdings noch keine traditionelle Gemeinschaft bilden. Also wie gesagt, das muss man sich immer genauer anschauen, da gibt es Schnittmengen, Überschneidungen, manche ja, manche nein. Dann Fundo de Pasto. Fundo de Pasto, das werden wir sicherlich auch noch ausführen, also gemeinsam insbesondere in den semiariden Gebieten Bahias bewirtschaftete Almendeweiden. Ziegen, Schafe werden dort gemeinsam auf gemeinsamem Land, also im Sinne einer offenen Almende, bewirtschaftet, nicht eingezäunt. Für 140.000 Menschen würde man als traditionelle Gemeinschaft derer, die diese Almende-Viehwirtschaft, diese extensive Viehwirtschaft betreiben, bezeichnen. Dann gibt es die Povos de Tejedo, die afrikanische Dialekte sprechen. Es geht hier nicht um die Zugehörigkeit zu afrikanischen Religionen als solcher, aber das Weltbild dieser Menschen und ihre Lebensweise nähern sie sehr traditionellen Gemeinschaften Afrikas und afrikanischen Ursprungs an. Dann haben wir Sinti und Roma, die sehr gut, finanziell ganz gut ausgestattet sind und keine Unterstützung des Staates brauchen. Die Kalung, eher Nomaden, Herumziehende, die sind ärmer, die brauchen natürlich auch soziale Unterstützungsmaßnahmen des Staates. Kaatingerus, wiederum eine neue Kategorie. Das sind also Menschen, die die Kaatinga, den Dornwald im Norden, bewohnen. Dann die Jeraiseros aus der Feuchtsavanne Cerrado. Vazanteros, die in den Auen am São Francisco und anderen brasilianischen Flüssen leben. Dann gibt es die Verederos, die wir wiederum auf den Cerrado, auf diese Feuchtsavanne Cerrado, dort finden sie sich dort, die dort diese kleinen an diesen Faden wird man sie erkennen, an die Veredas, die dort im Cerrado leben, die dort Früchte des Waldes sammeln, Obst, Beeren und sich dadurch auch wiederum als eine ganz eigene traditionelle Gemeinschaft definieren. Die Mangaba-Sammler, die Faxinalenses, das sind Schweinezüchter, die Schweine ohne umzäunte Weiden in bestimmten Araukarienwäldern züchten. Dann gibt es welche, die im Süden Brasiliens Mate-Tee anbauen, Ilex. oder die Zapfen der Araukarien sammeln. Wie gesagt, wir werden nicht auf jedes einzelne Thema, auf jede einzelne Gruppe eingehen. Ich möchte nur die Vielzahl anführen und auch die Komplexität über diese Beispiele, die sich kaum übersetzen lassen. Ihr findet im Buch natürlich noch einmal die genaue Beschreibung, wer was und als was zu beschreiben ist. Dann natürlich die kleinen Fischer, die Caixares, also die Fischer, die am Strand, am Meer fischen, Jangadeiros, die mit ihren Booten hinausfahren, eine ganz typische Bootsform im Nordosten Brasiliens. Claudia kennt die Kolleginnen und ihre Leute aus dem Pantanal. Dann gibt es die Trockenblumensammler. Die Trockenblumensammler finden sich normalerweise in Naturschutzgebieten. Da gibt es natürlich Konflikte, die sind vorprogrammiert, weil natürlich Naturschutzinteressen und das Sammeln von Trockenblumen durchaus konträr verstanden werden können. Congadeiros, da sind eher religiöse Bezüge, Identitätsstiften, gerade unter den Afro-Brasilianischen auf dem Land. Dann gibt es die Zirkusfamilien, also es geht hier nicht um schicke Dinge wie Cirque du Soleil, sondern es geht wirklich um einen kleinen Wanderzirkus, der durch das Land zieht und der wirklich mit seinen Zelten durch Brasilien zieht, Nomaden, ausgeschlossen von der offiziellen Gesellschaft, die wirklich ihre Zelte hier und dort aufschlagen, ihre Manege, um dort ihr Einkommen zu bestreiten. Viele andere, die noch gar nicht erfasst worden sind. Nun, Alfredo Wagner Bernd-Giaumede, ein Anthropologe und Kollege von mir, der in Brasilien ein renommierter Anthropologe ist, der geht davon aus, dass etwa ein Viertel des nationalen Territoriums des Staatsgebietes von traditionellen Gemeinschaften bewohnt wird. 5 Millionen Familien sind das. Wir gehen davon aus, dass wir etwa 25 Millionen Menschen dort finden. Das ist nicht wenig, natürlich noch lange nicht die Mehrheit. Also um Brasilien zu verstehen, muss man sich diese einzelnen Gemeinschaften anschauen. Sie sind natürlich aber in Teilen ein Randphänomen und sind natürlich auch marginalisiert. Hier links die Trockenblumensammler, die Jedaizedos vom Cerrado, dann rechts die kleinen Fischer, Berufsfischer, aber ganz klein, auf kleinen Booten unterwegs. Dann die Verededos, die an diesen Pfaden in der Caatinga leben. Dann hier die Zigeuner im weitesten Sinne, wie wir sie bezeichnen. Quilomboles, hier links. Caatingueiros aus der Caatinga. Und die Vasanteros, die in den Flussauen, also in den Schwemmgebieten der Flüsse leben. Ich könnte euch den ganzen Abend Fotos zeigen von den zahlreichen traditionellen Gemeinschaften. Diese drei Bilder sollen reichen. Also diese drei Folien sollen reichen, um zu sehen, wie divers, wie unglaublich vielfältig diese Kulturen sind. Wer sind nun diese traditionellen Völker und Gemeinschaften? Die Definition traditionelles Volk und Gemeinschaft stammt aus unserem Zusammenschluss, aus der Koordination dieser traditionellen Völker und Gemeinschaften. Das ist ähnlich wie die Kautschuk-Sammler oder die Sammlerkoordination. Die indigenen Organisationen, so haben auch wir einen Zusammenschluss der traditionellen Völker und Gemeinschaften gegründet. Es gibt solche Zusammenschlüsse auch der Babassu-Nuss-Knackerinnen. Einige Anthropologen haben mitgewirkt an dieser Definition, die sich für diese traditionellen Gemeinschaften einsetzen, aus der Universität, aus der Wissenschaft heraus, und haben gemeinsam eine Definition erstellt, was denn eine solche traditionelle Gemeinschaft ist. Dekret 6040, traditionelle Völker und Gemeinschaften sind im Begriff dieses Dekrets Gruppen, die sich kulturell unterscheiden und als solche verstehen, mit ganz eigenen sozialen Organisationsformen. Kulturell unterscheiden, kulturell unterschiedlich sein, heißt anders sein als die Gesellschaft als solche. Man muss es selbst auch als solches wahrnehmen. Die Menschen müssen wissen, müssen sich als etwas anderes verstehen. So findet sich das auch in allen internationalen Rahmenvereinbarungen. So sich Menschen als anders verstehen, als eigene Ethnie, als eigene Gemeinschaft, gelten sie auch als eine solche. Eigene gesellschaftliche Organisationsformen Sie bewohnen bestimmte Ländereien, bestimmtes Land, nutzen dessen natürliche Ressourcen für ihre Kultur, soziale, religiöse, ökonomische Reproduktion. Meist sind es auch Verwandtschaftsverbünde oder sagen wir im weitesten Sinne Clanstrukturen, also große Sippen, Clans oder Verwandtschaftsverbünde. Und all das nutzen sie nun, um sich selbst immer wieder neu zu reproduzieren, also immer wieder neu zu erschaffen und fortzupflanzen. Wir sprechen hier von Territorien, also von Land auf der einen Seite und auf der anderen Seite von natürlichen Ressourcen. In der brasilianischen Verfassung wird das Recht steht im weitesten Sinne Eigentum verpflichtet. Also Eigentum hat immer auch eine soziale, eine gesellschaftliche Funktion. So kann beispielsweise Land, das nicht genutzt wird, enteignet werden. Oder wenn ein Großgrundbesitzer sein Land brachliegen lässt, dann haben die Menschen, die dort in der Gegend wohnen, durchaus das Recht, dieses Land zu nutzen, auf diesem Land zu sammeln, auf diesem Land das sich zu holen, was sie zum Leben brauchen, ohne dafür erschossen zu werden, also ohne ein Eigentumsdelikt, einen Hausfriedensbruch oder gar einen Raub zu begehen. Auf dem Papier steht das so, das wird natürlich längst nicht immer umgesetzt. Nicht jeder hat die Freiheit, dieses Recht zu nutzen. Die Babassu-Nussknackerinnen beispielsweise leben in Regionen, in größeren Räumen, wo natürlich auch diese einzelnen Palmenhaine auf Eigentum stehen. Es gibt also kulturelle, soziale, religiöse, ancestrale und ökonomische Dimensionen dieser Definition. Immer in Verbindung mit gemeinsam geschaffenem und traditionell weitergegebenem Wissen, Innovationen und Praktiken im weitesten Sinne. Diese traditionell genutzten Ländereien sind ein Gegenentwurf zum Konzept oder zur Vorstellung von Land als Ware, Handelsware. Diese Territorien, diese angestammten Ländereien, dieses Land wird nicht verkauft. Das ist unverkäuflich. Es gibt so viele Bindungen an dieses Land, seien sie nun spiritueller, wirtschaftlicher, emotionaler Art. Also irgendwie wird Land hier ganz anders verstanden als Land als Handelsware, als Immobilie für ein Immobiliengeschäft. Alle von uns haben einen irgendwie ähnlichen Heimatbegriff. Bei den traditionellen Gemeinschaften ist das natürlich viel ausgeprägter, als es bei uns jemals der Fall sein wird. Sie sind aufs Innigste mit ihrem Land verbunden. Traditionelle Gemeinschaften sind oft das Ergebnis von Konflikten, die auf ihrem Land ausbrechen, sei es durch Großvorhaben, Infrastrukturvorhaben, Bergbau, Bodenschätze, was auch immer. Ich finde das als Definition jetzt nicht besonders gut. Also zu behaupten, traditionelle Gemeinschaften entstehen erst durch den Konflikt, also aus der Bedrohung heraus. Diese traditionellen Gemeinschaften gibt es schon viel länger als den Staudamm, viel länger als die Eukalyptusmonokultur, die Plantage. Die gab es schon weit vor dem Abbau von Bodenschätzen, bevor die Bergbaufirmen dort einfielen. Diese traditionellen Gemeinschaften sind also nicht genuin davon abhängig, dass es einen Konflikt gibt. Als Definitionskriterium taugt es meines Erachtens nicht. Traditionelle Gemeinschaften bestehen viel länger, Jahrhunderte schon. Ich stimme dieser Definition allerdings insofern zu, als die Konflikte dazu führen, die Identität als solche nochmal ganz bewusst zu machen. Die Menschen müssen heute Widerstand leisten als andere, als traditionelle Gemeinschaften, weil sie bedroht sind. Das ist ein Katalysator, wenn man so will, aber kein Grund für diese Definition. Die traditionellen Gemeinschaften in Brasilien würde ich wie folgt definieren. Kriterien wären für mich ethnische Zugehörigkeit. Da gibt es Indigene, Quilombola, Povos de Terreiro, Zigeuner, Sinti, Roma und andere. Dann gibt es natürlich auch die Beziehung zu den einzelnen Biomen und Lebensräumen, wie die Cachingueiros, wie die Geraiseiros, die Pantaneiros aus dem Pantanal, aus Mato Grosso. Ich komme ja selbst aus diesem Bundesstaat. Also neben der ethnischen Zugehörigkeit ist ein zweites Kriterium die Zugehörigkeit oder das Leben in einem bestimmten Lebensraum. Darüber hinaus gibt es wirtschaftliche Kriterien, wie Sammelkulturen, Sammlerkulturen im Amazonasgebiet, Kautschuk-Sammler oder Meeresfrüchte-Sammler, Mangaba-Sammlerinnen, Trockenblumen-Sammler. All das wäre, da wäre das Definitionskriterium die Wirtschaftsweise. Darüber hinaus gibt es auch noch das Kriterium der historisch gewachsenen Landnutzungsformen. Da hätten wir beispielsweise Fundos de Pasto, diese Almendewirtschaft im Hinterland von Bahia. Das ist wirklich das, was überblieb von den großen Versenders, von den Großgrundbesitztümern. Und da hat man dann als Kleinbauer angefangen, seine Ziegen und Schafe da hinten, da wo noch was über war, im Hinterhof des Großgrundbesitzes auf einer Almende Ziegen und Schafe zu züchten. Kollektive Nutzung dieses Landes und extensive Viehwirtschaft ohne Eigentum an bestimmten Tieren. Die Herden sind Kollektiveigentum. In den Schwemmgebieten der Flüsse, auch dort finden wir einerseits Inselbewohner, hier San Francisco beispielsweise, die zum Teil vom Festland oder vom Ufer der Flüsse vertrieben worden sind. Die Inseln sind, sei es im Rio San Francisco oder anderen Flüssen, natürlich kein Land, das man dauernd bewohnt hat. Man hat immer am Ufer gewohnt. Im Ufergebiet kam es zu Hochwasser, waren natürlich die Inseln immer bedroht. Das sind also keine dauerhaften Siedlungsgebiete. Es ist nicht ideal, sich dort anzusiedeln. Durch diese Überschwemmungen wird natürlich auch die Fruchtbarkeit der Böden immer wieder gestellt. Claudia Luiz de Oliveira, eine Kollegin von mir, sagt immer wieder, dass die Vazantedos, also die in den Überschwemmungsgebieten leben, das sind Völker, die auf zunehmendem Land leben. Das heißt, Land, was immer weiter wächst, weil immer mehr Schwemmmaterial herangeschwemmt wird, weil die Sandbänke zu Inseln werden. Das sind also Völker, die sonderbarerweise Land bewohnen, das immer größer wird. Auf der anderen Seite wissen die Vazantedos natürlich auch, dass das Leben am Ufer sehr viel sicherer wäre, weil man eben nicht den Überschwemmungszyklen des Flusses ausgesetzt ist. Sind also bewegliche Ländereien, auf der anderen Seite Ländereien, die wachsen auf den Inseln und Schwemminseln, angeschwemmten Inseln. Und auf der anderen Seite natürlich immer die Sehnsucht, am Ufer ein sichereres Leben zu führen. Das wäre die Klassifizierung. Es sind also unterschiedliche Kriterien, die eine traditionelle Gemeinschaft als solche ausweisen können. Die Kategorie traditionelle Völker und Gemeinschaften wird zum Teil recht ambivalent diskutiert. Der Staat muss ihre Differenziertheit anerkennen, das behaupten sie. Auf der anderen Seite kann solche Kategorien natürlich auch bedeuten, dass akademisch, politisch und technisch homogenisierende Begriffe übergestülpt werden können. Also man könnte zum Beispiel sagen, das sind doch aber eigentlich alles Kleinbauern oder eigentlich alles Menschen, die Land bewirtschaften, was ihnen nicht gehört, also die es im Nießbrauch nutzen, oder kleinbäuerliche Landwirtschaft. Damit würde man natürlich, wenn man diese allgemeinen Kategorien ansetzt, die eher die Wirtschaftsform und die Größe der Betriebe ansetzt, würde man die ethnischen Identitäten und ihre Attribute nicht mehr in den Blick nehmen. Man würde also nicht mehr auf das Religiöse, auf das Regionale oder auf das ethnische Element schauen, sondern allein auf die Größe oder die Art ihrer Betriebe. Bäuerliche Landwirtschaft oder landwirtschaftliche Betriebe, Familienbetriebe, das ist ein allgemeiner Begriff, der für viele von ihnen passt und ihnen damit natürlich auch einen Teil ihrer Identität nimmt. Es muss darauf hinweisen, dass auch frühere Kategorien bei ihrer Einführung relativ künstlich daherkamen. Allein der Begriff Indio oder Indigen oder das sind letztlich kolonialistische Bezeichnungen aus der Zeit des Kolonialismus, auch Stamm oder Eingeboren, Schwarz, Aborigine oder ähnliches, sind eigentlich immer Beschreibungen, die die Metropole oder das Zentrum nutzt, um diejenigen zu beschreiben, die sie an ihren Rändern trifft oder in den Kolonien vorfindet. Damit sind natürlich auch Stereotype und Vorurteile verbunden. Dennoch wurden diese Begriffe schließlich von den Menschen sogar selbst übernommen, also von den Betroffenen, von denen, die als solche bezeichnet worden waren, von den Objekten dieser Bezeichnung. Die Menschen, die also in diese Kategorien hineingezogen worden sind, die haben es geschafft, diese Kategorien letztlich doch als eigene Identität anzunehmen und sie dann auch wieder aus diesem kolonialistischen Ich bezeichne das koloniale Objekt herauszuziehen, herauszuholen. Heute sind es wirklich auch Forderungen. Wir sind Indigene, wir sind Indios, wir leben in Stammesverbänden zusammen, wir sind schwarze Afro-Brasilianer. Ganz spannende Geschichte. Schwierig natürlich, das mit den traditionellen Gemeinschaften zusammenzubekommen. Traditionelle Gemeinschaften, wie ihr seht, ist ein äußerst komplexes Gebilde, ein äußerst diverses Gebilde. Komischerweise finden sich also viele derjenigen, die früher Objekte dieser Bezeichnung waren, sie wurden als solche bezeichnet, heute in diesem Begriff wieder und sagen mit Stolz, ich bin Indio, ich bin Indigen, ich bin Schwarz, ich bin Afro-Brasilianer, ich bin Aborigine. Das fand sich hier in dem letzten Punkt nochmal zusammengeschrieben in einer These. Ich konnte das natürlich jetzt nicht lesen, aber war die Zusammenfassung, sollte wohl die Zusammenfassung des letzten Satzes oder des letzten Gedankens sein. Theoretisch, so sagen wir immer wieder, diese Enteignung und auch diese Wiederaneignungsprozesse der angestammten Lebensräume des angestammten Landes. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass immer auch eine konkrete räumliche Relation, die das Territorium und die kollektiven, sondern die sozialen, spirituellen und politischen Beziehungen umfasst, damit verbunden ist. Es geht also nicht nur um Land, sondern auch um Kampf, um eine gemeinsame Geschichte, die gemeinsame Geschichte, dieses Land zu verteidigen gegen Eindringlinge. Mit all seinen Bedeutungen, mit all seinen Dimensionen. Politisch natürlich, ganz wichtig. Also manchmal ist das politisch, der politische Gehalt dieses Landes wichtiger als das Land als solches. Die Leute kämpfen immer wieder darum, dieses Land zurückzugewinnen, zurückzuerobern, ihre Lebensräume auch in Zukunft nutzen zu dürfen. Das ist die politische Dimension, die hier ganz wesentlich zur Sinnstiftung dieses Landes und zur Identität der traditionellen Gemeinschaften beiträgt. Natürlich geht es auch um kognitive Dimensionen, nämlich die Möglichkeit, dieses Land zu klassifizieren und die natürlichen Ressourcen zu nutzen. Darüber hinaus auch die moralische Dimension. Die moralische Dimension besteht darin, dass es eine wechselseitige Abhängigkeit der Familien untereinander gibt, eine Solidarität der Gruppen vor Ort. Das setzt auch voraus, dass sie auf diesem Land gemeinsam leben und dass es irgendwie auch eine heilige Bedeutung hat. Die traditionellen Gemeinschaften behandeln auch viele, viele Landarbeiter oder viele Kleinbauern, eignen sich die Ressourcen nicht an, ohne auch immer Gott, Mensch und Natur diesen Dreischritt im Kopf zu haben. Das heißt, sie haben eine sakrale, also eine religiöse Dimension. Man hat eine Verantwortung den natürlichen Ressourcen gegenüber. Wenn man weiterleben will, dann muss man diese Ressourcen achten und bewahren. Man muss einander achten, ist wechselseitig und gegenseitig voneinander abhängig. Also es gehört alles in diese geordneten Strukturen, in ein Weltbild, in dem es Gott, Natur und Mensch gibt. So viel zur heiligen oder sakralen Dimension. Wenn wir über Ländereien, über Land sprechen, muss man natürlich auch über Landrecht sprechen. Das Gesetz 601 aus dem Jahr 1850, das Lei das Terras, oder Lei de Terras, das Landrecht, das Bodenrecht in Brasilien, zwingt die Menschen dazu, ihr Land bei einem Notar eintragen zu lassen, sozusagen ins Grundbuch. Das können natürlich kollektive Nutzer nicht tun. Wie sollen die das machen? Die wissen gar nicht, was sie damit anfangen sollen. Warum soll ich zum Notar gehen und aufschreiben lassen, das Land gehöre mir? Es gehört doch uns, ist doch unser kollektives Eigentum. Dieses Gesetz 1850, also vor 160, 165 Jahren, hat man das einfach in Rio de Janeiro, der damaligen Hauptstadt, verabschiedet. Niemand wusste davon, wer weit weg von Rio lebte. Viele konnten nicht lesen und nicht schreiben. Da gab es also auf einmal eine Rechtsgrundlage für Menschen, die damit gar nicht konfrontiert waren, die nicht wussten, wie man damit umgeht, die natürlich auch keinen Landvermesser beauftragen konnten, ihre Ländereien zu vermessen, um sie dann hinterher beim Notar oder im Grundbuch einzutragen. An Ressourcen mangelte es ihnen auch. Also das war, ging völlig an der Wirklichkeit vorbei. Seither ist das Leben schwer auf dem Land. Viele sind also ethnisch und sozial ausgegrenzt worden seit 1850, also natürlich schon vorher, als sie von Afrika nach Brasilien verschleppt worden sind. Zum zweiten Mal werden sie dann nach der Versklavung dadurch mit Füßen getreten, weil man ihnen 1850 ein Bodenrecht vorlegt, mit dem sie gar nichts anfangen können und das überhaupt nicht in ihre Wirklichkeit hineinpasst. Ich habe es fast geschafft. Ich habe hier gerade die gelbe Karte bekommen, aber es fehlt nicht mehr viel. Ich habe es schon unglaublich zusammengestrichen, was ich hier habe. Ich mache das auch schön langsam, damit ihr das auch alle schön verstehen könnt. Das ist ja doch recht komplex. Tja, also, 40 Jahre später, 1890, steht in der Verfassung, 1850 gab es das Bodenrecht, also ihr habt es, wer es eingetragen hat, der hat es eintragen lassen, wunderbar, wer es jetzt nicht eingetragen hat, dem wird das Land auch nicht mehr zufallen, also wer es nicht im Grundbuch eingetragen hat, das gehört keinem. Wer also kein Land im Grundbuch eingetragen hatte, dieses Land fiel an den Staat zurück, in die Hände der brasilianischen Bundesstaaten, als sogenannten Terras Devolutas, so der feststehende Begriff. Wenn man sich das also ganz kritisch vor Augen führt, Terras Devolutas, das an den Land zurück, an den Staat zurückgefallene Land, das ist eigentlich das Land, was man denen gestohlen hat, die es nicht in 40 Jahren registriert haben, im Grundbuch haben eintragen lassen. Das sind Ländereien, die eigentlich den traditionellen Gemeinschaften gehörten, die mit diesem Recht nicht, mit dem Bodenrecht nichts anfangen konnten. Und deswegen kämpft man bis heute gegen diese Ausgrenzung, gegen die Verweigerung des Zugangs und des Rechts auf das eigene Land. Mit all den Diskriminierungen, die aufgetreten sind, etc. pp. Invasionseindringlinge gibt es natürlich seither immer wieder. Diese Länder, die an den Staat zurückgefallen sind, fallen unterschiedlichste Gruppen ein. Man versucht, sich dieses Land anzueignen. Oftmals auch bewaffnete Überfälle. Man kauft Erbrechte auf. Beispielsweise bei Erbengemeinschaften würde man von einem versucht, das Ganze aufzukaufen, von einem Bruder und damit das gesamte Eigentum der Familie in den Griff zu bekommen. Auch einzäunen ist natürlich eine Möglichkeit. Wenn man einfach 500 Hektar einzäunt, dann würde man natürlich sagen, ja, jetzt dürft ihr das nicht mehr nutzen. Dann werden die Leute sagen, wir leben hier. Sagt man, ihr habt ja aber keinen Besitztitel. Man kauft auch zum Teil Ländereien einfach fiktiv auf. Das ist in den Grundbuchämtern bei den Notaren in Brasilien immer wieder vorgekommen, dass Städter diese Ländereien gekauft haben von traditionellen Gemeinschaften, obwohl die traditionellen Gemeinschaften gar nicht als Vertragspartner aufgetreten sind. Viele Notariate sind dann zufällig mal abgebrannt. Man hat die Archive natürlich erledigt. Also das, was damals alles an Tricksereien gelaufen ist, das ist schlichtweg verschwunden. Und damit sind natürlich auch alle Beweise für die Verbrechen oder für die unrechtmäßige Aneignung verschwunden. begleitet werden solche Prozesse immer über bewaffnete Revolvermänner, Rechtsanwälte, Richter, Rechtsverdreher, Beamte und andere, die die Interessen der wohlhabenden Klassen vertreten haben. Damit wird die Ungleichheit zwischen den Eindringlingen und den traditionellen Gemeinschaften zementiert. Da gibt es Leute, die gut lesen und schreiben können, die genug Geld haben und über politische Macht verfügen, während auf der anderen Seite die traditionellen Gemeinschaften keinerlei Chancen hatten. Territoriale Rechte, das begann zunächst mit den indigenen Völkern, 1996 dann mit den territorialen Rechten, also dem Landnutzungsrecht der Quilombolas. Die haben sich als Quilombolas registrieren und anerkennen lassen als eine traditionelle Gemeinschaft mit eigener Identität und schließlich dann eine Erweiterung dieser Territorialrechte für traditionelle Völker und Gemeinschaften auf die unterschiedlichsten Kategorien, die ich vorhin vorgestellt habe. Territoriale Rechte bedeutet was? Das sind Ländereien, die traditionell bewohnt werden von Indigenen, von Quilombolas, von traditionellen Völkern und Gemeinschaften. Hier in der Übersetzung, traditionell von den Indianern Indigenen in Besitz gehaltene Gebiete sind solche, die von ihnen dauerhaft bewohnt werden, für ihre produktiven Tätigkeiten genutzt werden, zur Erhaltung der für Wohlergehen notwendigen Naturressourcen unentbehrlich sind und die für ihre physische und kulturelle Reproduktion gemäß ihrer Sitten, Gebräuche und Traditionen notwendig sind. Also das ist das Land, das den traditionellen Völkern und Gemeinschaften, den Indigenen und den Quilombolas zusteht. Nicht nur die Ländereien, die sie heute besitzen oder bewohnen, nutzen, sondern auch die Ländereien, die sie in der Vergangenheit verloren haben, die man ihnen genommen hat. Und das bedingt natürlich zahlreiche Auseinandersetzungen und einen lang anhaltenden Kampf.
É muito diferente de terra.
Territorium ist also etwas ganz anderes als Land, Terra. Terra, Land, ist etwas Produktives, aber Territorium hat einen historischen, spirituellen, religiösen Sinn. Hier sind sämtliche Vorkommnisse, Ereignisse, die in der Erinnerung dieser Gruppen eingraviert sind, wiedergegeben. Das Territorium ist auch entscheidend für die Weltsicht des Menschen. Jede Gemeinschaft hat ein Territorium und eine entsprechende Weltsicht. Auch ausgehend von lokalen Erkenntnissystemen wird Territorium definiert. Einer, der dazugehört, der kennt und erkennt sein Territorium. Sonst gehört er nicht dazu. Also dieser Erkenntnis- oder Kenntnishorizont ist sehr entscheidend. Es geht um das Gefühl, ich gehöre dahin, ich gehöre dazu. Eine enge Verbundenheit zwischen der Gemeinschaft und ihrem Territorium. Auch der Kampf ist entscheidend. Der Kampf, dieses Territorium zu erhalten, die Situation gesetzlich zu regulieren, zur Verteidigung. Auch Kriterien wie Inklusion, Exklusion. Wer gehört dazu? Wer ist drinnen? Wer ist draußen? Es gibt auch politische implizite Dimensionen im Begriff Territorium. Es gibt auch die Völker und Gemeinschaften, deren Territorien enteignet wurden und die ihnen gestohlen wurden, regelrecht. Das hat sich in ihre Erinnerungswelt eingeschrieben. Und diese Erinnerungen sind wach, sie pulsieren dort. Diese Ländereien, diese Territorien müssen denen zurückgegeben werden, denen sie gehören. Es geht also um soziale Erinnerungen, Erinnerungen der Gruppen, um diese Territorialität zu rekonstituieren, um diese Rechte erneut zu erwerben. Weiß nicht, was das jetzt ist, muss ich zugeben. Ja, habe ich ja schon bereits darauf hingewiesen, die Erinnerung. In diesem Zusammenhang ist die Produktion in diesen Gemeinschaften der entgegengesetzte Pol des Agribusiness. Es gibt aber dennoch viele Menschen, die in diesen Territorien wirtschaften möchten, um sich zu entwickeln, um Geschäfte zu machen. Das ist etwas ganz anderes. Das ist der Unterschied zu dem, was Gemeinschaften ausmacht, die miteinander verwoben sind, die Familien miteinander verwandt sind. Es geht nicht nur um Markt, um Verkauf, sondern um soziale Praktiken. Es geht um erneuerbare Erzeugnisse. Und insofern geht es hier um moralische, um ethnische Kategorien und nicht um wirtschaftliche Gesichtspunkte. Es besteht das Bewusstsein, dass man dies nicht verletzen darf. Es sind Werte, die ganz tief im Bewusstsein der Gruppe verankert sind. Einen Augenblick noch. Etwas anderes. Man kann nicht den Produktionskalender vom religiösen Kalender trennen. Es gibt die Feiern, die Feste der Heiligen, um zu pflanzen, um zu ernten. Das heißt, Riten, Novenen, Tresen und so weiter, religiöse Feste und Traditionen, die in Verbindung stehen zwischen einer guten Pflanzung, einer guten Ernte und so weiter. Diese Dimensionen erwirken Soziabilität und auch die Nachhaltigkeit dieser Form zu leben. Man kann es nicht auseinander dividieren, nicht die Produktion trennen von diesen Aspekten. Denn die Organisation der Familie gehört dazu. Es gibt Verbindungen familiärer Natur. Es gibt Verbindungen in der Arbeit selbst, sei es, dass man zusammen erntet, zusammen pflanzt, was auch immer. Alles immer um die Familie herum. Und es gibt einen eigenen Rhythmus. Man kann nicht einen anderen Rhythmus oder eine andere Logik aufoktroyieren. Es gibt zwei Formen, gut zu leben, wird gesagt. Eine, indem man weniger erreichen möchte. Die andere, indem man mehr arbeitet. Wenn wir nun Sklaven sind von unerschöpflichen Bedürfnissen, dann sind diese traditionellen Gemeinschaften sehr viel weiser als wir. Sie können ihre Bedürfnisse dosieren und haben Lebensformen, die sehr viel respektabler sind. Sie arbeiten nicht, bis sie tot umfallen, während wir wiederum Sklaven sind. Einmal war ich in einer solchen Gemeinschaft und habe über diese Themen gesprochen. Da fragte mich eine 92-Jährige. Sie sagte, mein Sohn, haben Sie ein Arbeitsbuch? Sind Sie offiziell angestellt? Ja, sagte ich. Ich bin Professor an der Universität. Und da sagte sie, oh, das ist schade. Weshalb, fragte ich. Du bist gefangen, ich bin frei. Immer noch nicht fertig? Ja, ich bin noch nicht fertig, aber es geht jetzt schnell. Bewahren Sie die Ruhe. Ja, wir sind bald soweit. Also, wenn ihr einfach zum Schluss kommen wollt, dann denke ich, dass das, was ich hier erzähle, nicht in Ordnung ist. Ja, ich muss das natürlich hier auseinander dividieren, damit ihr einen Überblick bekommt. Diese Elemente, die ich aufgeführt habe, das gehört natürlich auch zur sogenannten Ancestralität, also der Historie, der Herkunft. Man sagt, dass im Gedächtnis, in der Erinnerung dieser Gruppen man immer Matriarchen und Patriarchen identifizieren kann, die Vorfahren, die diese Gemeinschaft gegründet haben und die vor mehr als einem Jahrhundert eine Strategie festgelegt haben, um einen Besitz und das Beherrschen eines größeren Territoriums zu gewährleisten. Manchmal haben sie ihre Kinder 5, 10, 20 Kilometer weiter angesiedelt. Und das war visionär, um ein größeres Territorium in Besitz zu nehmen. Aufgrund des der sozialen Ausgrenzung und der Philosophie, die vorherrschend war, ist die Situation so, wie sie heute ist. Es geht nicht nur darum, dass in dieser Geschichte das Land, das Territorium bewahrt wird, selbst ein kleines Stück, sondern sämtliche sozialen Aspekte sollen und müssen bewahrt werden, so wie von Generation zu Generation die Dinge gelaufen sind. Und zwar Männer und Frauen führen es fort. Herkunft wird fortgeschrieben bis heute. Erinnerung in die Zukunft hinein, festschreiben, fortführen in der Gegenwart. Sämtliche Rechte, die den indigenen Völkern und den Quilombolas und anderen traditionellen Völkern und Gemeinschaften in Brasilien zuerkannt werden, betreffen nicht nur den Artikel 231, der die Rechte der Indigenen regelt, der Artikel 215 und 16, der diese Gemeinschaften schützt, die ja konstituierend sind für Brasilien, für Brasilianität. Artikel 168, die internationalen Abkommen, die Brasilien unterzeichnet hat, das Dekret 4887 über die Quilombolas und viele andere staatliche Gesetze, die diese Gemeinschaften und Völker schützen und ihre Rechte verteidigen. Aber all das ist natürlich sehr wichtig, aber nicht alles. Ich möchte noch einmal unterstreichen, das, was wir in Brasilien als Entwicklung bezeichnen oder was man darunter versteht. Es basiert vor allem auf Expropriation, auf Enteignung von Territorien. In Brasilien und anderen Entwicklungsländern haben die traditionellen Völker und Gemeinschaften die Rechnung für diese Entwicklung gezahlt. Das stellen wir heute fest. In diesen drei Tagen beginnt heute, werden wir sehr viel reden können über die mit Füßen getretenen Rechte. Rechte auf Ernährung, Recht auf was? Auf Wasser, aber über allem das Recht auf Territorium. Vielen Dank.